Ich darf vielleicht mit der gleichen Frage anfangen, wie Jakob das gemacht hat. Was ist eigentlich Ernte? Oder vielleicht hilft das mehr, wenn ich sage Ernten. Nun, für die Kinder, die hier vorne sitzen, ist das bestimmt das geschmückte Haus. Vielleicht für die, die damit zu tun hatten, für die Bauern heutzutage und für die, was früher mit Feldern zu tun hatten, die erinnern sich vielleicht an die viele Arbeit, die damit verbunden ist. Also für mich persönlich war Ernte immer von einer Seite eine sehr anstrengende Zeit. Ich war immer so ein bisschen traurig darüber, dass alles zur gleichen Zeit reif wurde. Da musste man Tomaten ernten, da musste man Kartoffeln ausgraben, da musste man das alles noch in Gläser einmachen. Das war immer unheimlich viel Arbeit. Zum Glück mussten wir nicht immer gleich zur Schule. Aber ab und zu mussten wir auch am Wochenende das tun. Aber das interessante Erlebnis, was ich immer wieder an den Erntetagen hatte, war das, dass man die Arbeit irgendwie sehr schnell vergaß. Wenn dann plötzlich so große Haufen Kartoffeln auf dem Hof zum Trocknen ausgebreitet lagen oder die viele Säcke dann standen und man zählte sie oder man guckte sich die bunte Obstsorten an, die man gepflückt hatte, dann vergaß man irgendwie die Arbeit, die man getan hat und hat sich einfach darüber gefreut. Gefreut, wie viel, wie schön, wie vielfältig das Ganze war. Ich denke, so ging es auch dem Volk Israel. Als sie in ihr Land gekommen sind, da haben sie auch ihre Saat gesät, gepflanzt und später geerntet. Aber bevor sie in das Land kamen, hat Gott ihnen Gebote gegeben, dass sie nicht einfach so mit der Ernte umgehen sollen, sondern die mussten auch bestimmte Sachen beachten. Die mussten zum Beispiel das Fest der Erstlinge feiern. Sie mussten die erste Gaben, das erste Brot, was sie frisch gebacken haben, nicht selbst verzehren, sondern zum Priester bringen und Gott weihen. Und nachher haben sie 7 Wochen zählen sollen, nachdem sie die Sichel angefangen haben zu schwingen, also ernten das Weizen oder das Korn. Und dann sollten sie ein Fest feiern. Wir lesen dazu in 5. Mose, Kapitel 16, Verse 10 und 11. 5. Mose, Kapitel 16, Verse 10 und 11. Dann sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest der Woche halten und ein freiwilliges Opfer von deiner Hand geben, je nachdem der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit, der in deinen Toren ist, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte ist, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Ich möchte heute nicht so viel auf das Fest von damals eingehen, sondern etliche Prinzipien, die Gott damals mitgegeben hat, um dieses Fest zu feiern, betonen. Wir haben im Vers 10 gelesen, dass die Israeliten, wenn sie zu diesem Fest gehen, sollten nicht mit leeren Händen dort erscheinen sollten, sondern eine Gabe mitbringen sollten. Je nachdem, was sie entschieden haben, je nachdem, was Gott ihnen geschenkt hat in dieser Ernte, sollten sie eine Gabe mitbringen. Und so habe ich den ersten Punkt auch so genannt, Vorbereitung des Festes oder gebe dem Herrn deine Gabe. Nun, um was geben zu können, muss man erstmal das haben oder muss man das erstmal schätzen. Ja, viele haben viele gute Dinge, aber sie schätzen sie nicht. Ich weiß nicht, Kinder, kennt ihr das Gefühl, ihr wartet mit unheimlicher Spannung auf irgendwelches Geschenk? Es sind ja Weihnachten bald vor der Tür und ich denke, ihr macht euch schon ein bisschen Gedanken, was würde ich mir gerne wünschen. Und dann habt ihr gewartet und gewartet viele Wochen, dann habt ihr das Geschenk und irgendwie nach ganz kurzer Zeit habt ihr euch schon daran gewöhnt und denkt, na ja, das habe ich ja, aber das würde ich gerne. Ich denke, es geht auch Erwachsenen oft so. Ihr kennt doch diese Geschichte mit dem Pessimisten und Optimisten. Da steht ein Mann vor dem Apfelbaum und sieht den letzten Apfel, der auf dem Baum hängt. Da sagt der Optimist dazu, einen wunderschönen Apfel habe ich noch. Und der Pessimist sagt dann dazu, auch dich wird der Wurm noch fressen. Oder einer hat eine große Ernte und freut sich eigentlich und man denkt, jetzt ist er eigentlich zufrieden. Die Arbeit ist getan und der Optimist sagt, wunderbar, das reicht mir für den Winter und ich kann noch weiter den anderen davon geben. Der Pessimist guckt sich das an und sagt, im vorigen Jahr oder vor 5 Jahren, da hatte ich aber das Doppelte gehabt. Was kann ich mit diesem Wenigen anfangen? Es ist oft Sache der Ansicht, die man hat. Freut man sich darüber? Ist man begeistert? Oder man kann auch vor dem vollen Trog traurig sein und hungern. Diese Freude, die bewegt uns zur Dankbarkeit, haben wir heute schon gehört. Aber diese Dankbarkeit, die wir für uns behalten, bringt nicht viel Frucht. Liebe Geschwister, ich weiß es nicht, wie es den Menschen geht, wenn sie zu unserem Gottesdienst kommen und uns zuhören. Wenn sie so ganz unbedacht einfach wissen wollen, wie sind wir, was erleben wir mit Gott. Was können Sie an unseren Gebeten, an unserem Verhalten ablesen? Sind wir Gott dankbar? Gott kann in unsere Herzen reinsehen. Er kann sehen, ob wir dankbar sind oder nicht. Aber Gott ruft uns in seinem Wort oft auf, dass wir diese Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Die Bibel sagt sogar, opfert dem Herrn Dank. Tun wir das? Kommen wir diesem nach? Was ist eigentlich mit dem ganzen Überfluss, was wir haben? Bekommen die anderen davon was zu spüren? Oder nur unsere Mülltonnen, die wir dann entsorgen müssen? Wir haben viele Dienste in der Gemeinde zu verrichten und auch an dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und allen danken, die sich einfach die Mühe gemacht haben, unseren Raum zu dekorieren. Ich stand heute da und habe mir so ein bisschen angeguckt, die Dekoration von dem, was ich mitbekomme und habe mich gefreut, Jemand hat sich diese Mühe gemacht, das alles herzubringen, das alles zu gestalten. Ich könnte damit nichts anfangen, die Sachen so zu ordnen, dass es auch schön aussieht. Und bin immer begeistert, wie andere so einen Geschmack dafür entwickeln können. Aber wir können es nur dann tun, wenn wir diese Gaben, die wir haben, auch dafür einsetzen, um das weiterzugeben. Erst dann können die anderen sich daran erfreuen und Gott dafür danken. Aus der Dankbarkeit entsteht, denke ich, auch dieses Geben. Geben einfach von dem Überfluss, was wir haben, an andere Menschen, die es nicht so gut haben wie wir. Wir sollen es aber nicht einfach geben und darum traurig sein, sondern wir sollen es mit Freude weitergeben. In 2. Korinther 9, Vers 7 lesen wir die Anordnung, die Paulus an die Gemeinde schreibt, wie sie die Spende verrichten sollen, wie sie das machen sollen. Und unter anderem sagt er in Vers 7, jeder, also soll sammeln, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Einen fröhlichen Geber, einen Menschen, der gerne gibt, von dem nimmt man es auch leichter an. Und so sind wir auch bei dem zweiten Punkt angelangt. Im Vers 11 haben wir gelesen, du sollst fröhlich sein an diesem Fest. Aber nicht du allein, sondern auch die Menschen, die um dich rum sind, sollen fröhlich sein. Es soll in erster Linie deine Familie sein. Es sollen aber auch die Knechte sein. Es sollen Leviten sein. Es sollen Fremdlinge sein. Menschen, die vielleicht nicht so viel haben. Darum war es so wichtig für das Fest, dass man Gaben mitgebracht hat, dass man mitgeteilt hat. Darum habe ich das auch als Vorbereitung des Festes genannt. Wenn wir diesen Segen weitergeben, dann erfreut es uns. Wir können mit Begeisterung sehen, wie andere Menschen sich freuen. Und das steckt auch uns an. Aber auch hier ist wichtig, dass wir diese Segnungen wahrnehmen. Dass wir sie uns ganz konkret vor die Augen führen und merken, was hat denn Gott uns alles geschenkt. Dass wir diesen Segen nicht für uns alleine behalten, sondern dass wir von diesem Segen erzählen. Dass wir das mitteilen, dass auch die anderen Menschen sich mit uns freuen können. Fällt es dir immer wieder schwer, Zeugnis zu erzählen? Erzählen das, was Gott für dich getan hat? Dann überprüfe dich. Vielleicht verfehlst du gerade diesen ersten Punkt und führst dir nicht immer wieder vor die Augen das, was Gott Großes in deinem Leben jeden Tag tut. Vielleicht vergisst du und nimmst es so für selbstverständlich, dass Gott deine Schuld vergeben hat, dass Gott dich gerettet hat. Wir haben heute von diesen 10 Aussätzigen gehört. Nur einer von denen kam, Jesus zu danken. Liebe Geschwister, sind wir nicht oft unter diesen 9, die vergessen, Gott Danke zu sagen, dass er uns von dem ewigen Tod errettet hat? Sind wir nicht oft unter den 9, die vergessen, Jesus zu Danke sagen für die Fülle der Speise, die wir haben? für die Gesundheit, für die Kraft, für die Möglichkeit, zur Arbeit zu gehen, Geld zu verdienen, das auszugeben für uns und unsere Kinder. Wir haben so viel bekommen und bekommen jeden Tag, einfach durch den Frieden, den wir im Land haben. Wir haben gehört, dass diese Bürgerkriege in vielen Ländern einfach alles zerstören und die Menschen nicht genug zum Essen haben. Wir haben es, dank dem Frieden. Aber wir murren gegen unsere Regierung. Liebe Geschwister, lasst uns diese Begeisterung, die einfach daraus resultiert, dass wir das alles sehen, lasst uns diese Begeisterung weitergeben, zum Ausdruck bringen, dass die Menschen es auch sehen können, dass wir wirklich das erleben und das auch weitergeben wollen und können. Stellt dir vor, unser Chor würde vor uns heute das Lied singen, Herrlich ist das Leben, Gott hat mir vergeben. Er hat mich erlöst aus der Vergangenheit. Und die Sänger würden es aber mit so einer traurigen Miene tun, dann würden wir uns spätestens bei Refrain fragen, wenn sie singen würden, wunderbar mit Jesus zu gehen, würden wir uns fragen doch, geht es euch wirklich so? Ist es wirklich wunderbar, mit Jesus zu gehen? Es wäre vielleicht eine gute Übung, dass wir ab und zu mal unsere Fotos angucken, die so vom Gottesdienst gemacht werden, und auf unseren Gesichtsausdruck achten. Was bringen wir rüber? Bringen wir diese Begeisterung rüber, die wir aus dem Leben mit Gott erleben? Oder sehen wir nur traurig aus? Nun, es wäre natürlich viel zu wenig, wenn wir die Begeisterung nur hier im Gottesdienst weitergeben könnten. Es wäre viel schöner, wenn jeder Tag in unserem Leben von uns zeugen würde, dass die Menschen fragen sich könnten, was hat dieser Mensch, was ich nicht habe? Ich habe einen Arbeitskollegen in der Praxis und Patienten haben mich oft darauf angesprochen. Es ist interessant, immer wenn wir der Kollegin begegnen, sie lächelt, sie freut sich. Wenn ich aber ein bisschen hinter die Kulissen sehe, dann weiß ich, dass die Kollegin unheimlich viel Stress und Leid in der Familie hat. Und doch findet sie Grund, um den anderen Menschen mit Freude und mit dem Lächeln zu begegnen. Liebe Gemeinde, haben wir nicht viel Grund dazu, es auch so machen zu können? Man sagt immer, Augen sind der Spiegel der Seele. Was widerspiegeln unsere Augen? Widerspiegeln sie den Frieden, der in unserer Seele ist? Widerspiegeln sie den Dank, den wir Gott und anderen Menschen gegenüber empfinden? Oder widerspiegeln sie nur Unzufriedenheit, nur weil wir die Segnungen vergessen und irgendwie immer was anderes wollen, diese Gier nach was anderem und unerfülltes Leben? Liebe Gemeinde, Gott hat damals, Entschuldigung, Gott hat damals, bevor das Volk Israel in das verheißene Land eingezogen ist, ihnen schon dieses Gebot gegeben, sie sollen fröhlich sein an diesem Fest. Ich denke, wir haben heute viel mehr Grund, fröhlich sein in unserem ganzen Leben. Aber Gott hat auch noch ein Prinzip in diesem Text zum Schluss erwähnt und gesagt, die sollen an dem Ort feiern, den Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Nun, damals im Alten Testament war das so, dass Gott Jerusalem und den Tempel erwählt hat, wo die Menschen sich versammeln sollten und dort Gott anbeten sollten. Das Volk Israel sollte zusammen dahin gehen und dort gemeinsam feiern. Wir kennen das vielleicht aus der Geschichte in Lukas Kapitel 2, ab Vers 41, da wird berichtet, wie Jesus mit seiner Familie, mit Mutter, Vater, Verwandten, Freunden, vielleicht Dorfmitbewohner oder Stadtmitbewohner zum Fest nach Jerusalem wandert. Ich stelle mir vor, das war ein wunderbares Fest. Sie waren alle zusammen, sie haben ihre Gaben geteilt, sie haben sich zusammen dort gefreut. Sie sollten zusammen feiern. Sie sollten nicht jeder für sich selber die Gaben, die sie hatten, verzehren und irgendwie sich selber mästen und freuen, sondern sie sollten diese Freude mit den anderen teilen. Das ist eine Gemeinschaft, die sie teilen sollten. Und diese geteilte Freude, das ist eine Freude, die uns bereichert, die uns auch diese Freude größer macht. Dankeschön. Liebe Gemeinde, das Neue Testament lädt uns genau zum Gleichen an. Das Neue Testament sagt uns, verlasst eure Gemeinschaften nicht. Und das Traurige, das in diesem Vers ist, dass der Schreiber erwähnt, wie viele es zur Gewohnheit gemacht haben. Durch die Technik haben wir hier heute viele Möglichkeiten, sich selber auch geistlich zu ernähren. Wir haben Internet, wir haben Radiosendungen, wir haben CDs, wir haben viele, viele Möglichkeiten. Vielleicht haben wir dort auch eine Möglichkeit, eine viel bessere Predigt zu hören, als wir sie hier zu hören bekommen. Aber Gott hat es nicht so vorgesehen. Gott weiß, dass Satan ein doch ziemlich leichtes Spiel hat, wenn wir uns abschotten, wenn wir uns selbst ernähren, dass Satan dann ein sehr leichtes Spiel hat, uns auf verschiedene Irrwege zu führen. Gott möchte, dass wir die Gemeinschaft teilen. Gott möchte, dass wir zusammenkommen, dass wir die Not des anderen zu sehen bekommen, dass unsere Augen geöffnet werden, um dieser Not Abhilfe zu verschaffen. Lasst uns das kurz zusammenfassen. Wir haben hier drei Prinzipien raushören können. Das Beste, was Gott dir in deinem Leben schenkt, sollst du dem Herrn bringen. Vielleicht deine beste Kraft, deine Gesundheit, deine Jugendzeit. Alles, was Gott dir schenkt, das sollst du ihm bringen. Nicht nach Sachen streben, die du nicht hast, sondern von dem, wie Gott dich gesegnet hat, das sollst du dem Herrn bringen. Wir sollen an diesem Fest fröhlich sein. Mit dem allem, was wir haben, sollen wir die Begeisterung Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Und wir sollen gemeinsam feiern. Wir sollen füreinander da sein. Nicht uns gegeneinander aufspielen als Konkurrenz. Ich kann was Besseres, ich habe mehr, ich kann besser feiern und gestalten, ich kann mir mehr erlauben, sondern Gott möchte, dass wir gemeinsam feiern. einer, der viel hat und einer, der wenig hat. Wenn wir teilen, können wir zusammen glücklich sein. Der, den ich hat, wird sich freuen, weil er was bekommt. Der, was hat, wird sich freuen, dass er zum Segen für die andere sein kann. Liebe Geschwister, lasst uns diese Möglichkeit jetzt nutzen, das auch alles zu unserem Herrn zu sagen. Diese Begeisterung, diesen Dank ihm auszudrücken. Aber auch bitten, dass er uns diese richtige Einstellung schenkt. Amen.